Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hydrohelden-Podcast-Folge. Mein Name ist Andreas Klöß und bei mir ist wie immer der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallo Andreas.
Ja, heute haben wir ein ganz interessantes Thema und zwar geht es um Luft im Hydrauliksystem. Luft im Hydrauliksystem wird oft unterschätzt, hat aber massive Folgen und wir haben uns hier zwei Gäste eingeladen, nämlich den David und den Lukas von Evamo Smart Bubble Systems. Bevor wir aber richtig starten, noch ein kurzer Hinweis von unserer Seite. Diese Folge wird unterstützt vom Smart Bubble System bei Evamo. Evamo kennt man eigentlich aus der Welt der Hydraulik und Getriebepumpen. Heute geht es aber nicht um Pumpen, sondern darum, was in den Pumpen passiert. Das Smart Bubble System macht Luftblasen im Öl erstmal sichtbar, in Echtzeit und ohne Rekalibrierung. Damit liefert es echte Daten statt Annahmen und hilft, Systeme, Schmierstoffe und Betriebsstrategien besser zu verstehen. Mehr dazu unter smartbubblesystem.com. Ich buchstabiere smart-bubble, B-U-B-B-L-E, -system, system.com. Hallo David, hallo Lukas. Schön, dass wir euch heute hier in unserem Podcast begrüßen dürfen. Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr, wer ist Evamo, dass wir mal ein bisschen Hintergrundinformationen haben.
Genau, also ich bin der Lukas. Ich habe einen ganz klassischen Maschinenbau-Background, sowohl einen Bachelor als auch einen Master. Habe im Anschluss daran direkt eine Dissertation draufgelegt. Dabei war der Titel Herstellung und Erfassung von Öl-Luft-Dispersionen. Dabei haben wir eben das ganze Thema Luft in Öl einfach mal komplett akademisch aufgearbeitet. Seit ich jetzt bei Evamo bin, habe ich den Tech-Lead in dem SPS-Projekt und bin hauptsächlich so im Engineering zu Hause. Gerade aktuell in der Produktentwicklung habe ich da den Fokus, dass wir eben unsere hydraulischen Komponenten von den Systemen, Licht, Optik und auch eine Kameratechnik mitverantworte. Habe da eben dann auch die ganze Auswertung und die Applikation im Fokus. Und Richtung Forschung und Entwicklung geht es eben darum, die Einflüsse von der Luft auf die Performance von verschiedenen Aggregaten zu identifizieren. Das heißt, im Bereich Hydraulik, Getriebe und auch Pumpen. Und da haben wir identifiziert, dass gerade die Luft im Öl so ein richtiger Hidden Performance Killer ist. Genau.
Ja, hi Andreas, hi Lars, erstmal danke für die Einladung und danke dir für die Möglichkeit, das spannende Thema einmal vorzustellen. Genau, mein Name ist David, ich bin bei Evamo bzw. im Kontext Smart Bubble System sozusagen das Pendant zu Lukas. Also ich kümmere mich um das ganze Thema Business, also sozusagen Business Lead. Habe aber ehrlich gesagt gar keinen originär Hydraulik- oder Maschinenbau- oder schmierstoffnahen Hintergrund, sondern die meiste Zeit eigentlich vor Evamo im Bereich Software, IoT und AI verbracht, eben bei Bosch vorher. Also wir werden gleich nochmal ganz kurz was dazu sagen, wie Evamo entstanden ist auch. Und dort war ich eben überwiegend im Bereich Business Development, Consulting und Marketing. Also in diesem Dreiklang im Prinzip. Und witzigerweise dann aber auch eine Abschlussarbeit gehabt, die dem heutigen Thema relativ nahe kommt. Im R&D-Center bei Bosch. Ich war witzigerweise dort mal für meine Masterarbeit angestellt, um das Thema KI-gestützte optische Systeme in der Fertigung und Produktion näher zu analysieren. Genau, und so, wenn man das Ganze zusammenfasst, bin ich eben dafür zuständig, die technische Innovation sozusagen in die Praxis zu überführen und zu gucken, was kundenseitig wirklich Nutzen schafft am Ende.
Jetzt ist ja Evamo oder Smart Bubble Systems ist ja eigentlich was Spezielles, was aus der Evamo heraus entstanden ist. Was macht denn Evamo eigentlich? Weil Evamo ist jetzt mir vorher in der Hydraulik jetzt nicht so bekannt gewesen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, es ist eine ganz witzige und interessante Geschichte. Also Evamo an sich hat historische starke Wurzeln im Bereich Automotive durch eine Vergangenheit im Bosch-Konzern, davor sogar im ZF-Konzern, also wirklich bis ungefähr 1930er Jahre. Und 2021, 22 aber wurde eben aus strategischen Gründen entschieden, die Business Unit Pumpe zu verkaufen. Da waren wir eben ein Teil davon. Genau, es hat eben verschiedene Herausforderungen mit sich gebracht, eben wenn man eben aus einem großen Konzern mit einer starken Brand ausgeht, wie man sich vorstellen kann. Auf der anderen Seite hat es uns aber die Möglichkeit gegeben, wirklich uns stark auf unsere Kernkompetenz, also Flügelzellen, Pumpentechnologie zu konzentrieren. und die eben aus unterschiedlichsten Perspektiven zu beleuchten, aber hauptsächlich im Bereich Lenkung, Getriebe. Das heißt, man kann schon sagen, wir sind, oder Iwamo ist ein Hidden Champion. Und das heißt nicht immer gleich nur Market Share beispielsweise, sondern Hidden Champion heißt eben, dass man eben eine spezielle Expertise hat, spezielle Fähigkeiten. Und so sind wir dann eben zu dem Thema Fluide bzw. Schmierstoffe auch gekommen und im Speziellen eben ja Luft- und Ölmessungen sowohl on-road, aber auch eben off-road.
Genau.
Spannend.
Gerade in dem Bereich, das heißt Getriebe und auch Hydrauliksysteme, da ist eben Luft immer extrem relevant. Das heißt, Durch Effekte, Strömungseffekte oder auch durch unterschiedliche Druckwechselzonen kommt eben immer wieder Luft in so ein Hydrauliksystem rein. Und wir stellen uns halt da die Frage, wo tritt das auf und aus welchen Gründen tritt das auf? Und wie können wir denn nachher wirklich das auch beeinflussen?
Wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen intensiver zu dem ganzen Thema, was das auch für Konsequenzen hat und wie man das feststellen kann und so weiter. Vielleicht noch eine kleine persönliche Frage. Was macht ihr, wenn ihr euch nicht mit Luft und im Öl beschäftigt, in eurer Freizeit zum Beispiel? Was sind eure Hobbys?
Ja, ich würde mal sagen, abseits von Luft und Öl gibt es natürlich auch andere Fluide, wo Luft interessant ist und relevant ist. Man hat da ziemlich viel zu tun. Bei mir ist es aber tatsächlich eher das Reisen, also neue Orte, neue Perspektiven. Meist eigentlich sogar nur auf 3 bis 4 Tage. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was man da in diesen 3 bis 4 Tagen eigentlich schaffen kann. Bei mir ist es dann aber auch nicht irgendwie Strandurlaub und nur am Beach entspannen, sondern eben umreisen, wirklich mit einem getakteten Plan, was ich alles sehen möchte. Und dann merkt man auch danach immer, was es für Impulse auch mit sich bringt. Also auch nicht nur für den Alltag, sondern ja teilweise auch für den Job.
Man bekommt den Kopf frei, wenn man so Kurztrips macht, ne? Also wir machen auch relativ häufig solche Kurztrips, einfach um den Kopf frei zu bekommen, ne? Dann muss man nicht 3 Wochen am Strand liegen, sondern das ist so ein Kurztrip manchmal schon sehr heilsam, sage ich immer.
Das stimmt, ja, und vor allem halt, also auf der einen Seite kann man das kritisieren, dass es extrem günstig ist, mittlerweile zu fliegen. Auf der anderen Seite, ja, schafft es mir neue Möglichkeiten. Also beispielsweise nach London von Nürnberg aus zu fliegen für teilweise unter 30 Euro hin und zurück. Da kann man auf jeden Fall was erleben.
Das stimmt, ja.
Lohnt sich, ja. Das lohnt macht sich. Definitiv Sinn.
Lukas, was treibst du so in deiner Freizeit?
Also ich habe eher so die Ausdauer- und Aktivsport-Hobbys. Also ich bin so Thema Triathlon, Rennradfahren, Lauf-Events bin ich viel unterwegs und auch Wandern.
Oh, da kannst du mit dem Lars mal eine Challenge machen. Der ist auch, glaube ich, auch sehr aktiv, was das Thema Laufen angeht. Gell, Lars?
Ja, genau. Da treffen wir uns mal und gehen eine Runde im schönen schwäbischen Schwäbisch Gmünd laufen.
Voll gern.
Ja, jetzt hat man ja das Thema schon angesprochen. Luft in Öl, Grundproblem Luft in Öl. Wir wissen alle, Luft im Öl ist nicht optimal. Trotzdem wird das Thema ja tatsächlich oft unterschätzt. Was sind denn jetzt eure Erfahrungen? Welche Folgen kann Luft im Öl tatsächlich haben?
Ja, genau. Also wir haben unterschiedliche Zeitpunkte, wenn man dann so Effekte tatsächlich merkt. Das heißt, wir haben eigentlich kurzfristige Effekte. Das heißt, sowas hört man dann, keine Ahnung, zum Beispiel durchs Geräusch. Das heißt, wenn ich jetzt bei der Pumpe bin, dann schreit die tatsächlich so richtig. Das ist so extrem laut, super starke Vibrationen, kann in so Schwingungen und so Pulsationen übergehen. Wenn ich mir das ganze Thema dann aber langfristig anschaue, dann wird es halt mal so richtig teuer. Das heißt, es entsteht ein beschleunigter Verschleiß von meinen mechanischen Baugruppen, zum Beispiel durch Kavitation. Oder wenn ich an meinem Getriebe dann nachher einen schlecht ausgeformten Schmierfilm habe. Und mein Öl altert halt einfach auch extrem viel schneller. Das heißt, so Stichworte sind beispielsweise Oxidation, thermische Oxidation oder dass ich da irgendwo auch in Warnisch reinkomme. Letzten Endes haben wir halt auch so Effekte, dass meine Ventile oder auch eine Regelstrategie in der Hydraulik nicht mehr richtig funktioniert. Wenn jetzt beispielsweise auf einen Druck regeln möchte, aber meine Sensoren halt nachher irgendwo spinnen, dann fehlt mir die Regelgröße, auf die ich sowas einpegeln kann.
Na ja, klar, logisch. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass man ja die Luft im System jetzt mal von außen nicht sieht. Ne? Also wie du sagst, es gibt vielleicht mal eine schreiende Pumpe oder also es gibt komische Geräusche. im besten Fall der Fälle hört man die dann auch noch, je nach Prozessumgebung oder Arbeitsumgebung. Wenn du bei einem großen Stanz- und Presswerk bist, dann hörst du halt auch nicht mehr, dass die Pumpe schreit. Das ist natürlich das Problem an der ganzen Geschichte. Wir hatten tatsächlich auch mal ein Problem mit Luft im Öl. Allerdings war das dann eher das nachgelagerte Problem mit der Schaumbildung. Und zwar hatte ich einen Ölqualitätssensor verkauft und der hat dann irgendwann angerufen und hat gesagt, ja Mensch, hör mal, irgendwas stimmt da nicht, das Ding schlägt an, der bringt eigentlich eine Fehlermeldung, dass der nicht mehr im Öl hängt. Mhm. Das kann ja gar nicht sein. Ölstand ist in Ordnung, sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ist in Ordnung. Ich sagte, okay, keine Ahnung, ich komme vorbei, gucken wir uns das mal an. Da haben wir den Deckel aufgemacht, das war ein Getriebe und dann war wirklich... Also ungelogen, ne? Wir hatten ungefähr 10 bis 15 Zentimeter auf dem Ölschaum und der Sensor hing genau in dem aufgeschäumten Öl drin und hat im Prinzip einen Fehler detektiert. Sag ich mal, das war jetzt noch harmlos, weil der Sensor hat halt einen Fehler detektiert. Das ist ja schon mal gut gewesen, weil sonst hätte man nie den Deckel aufgemacht. Ne? Was das dann nachher für langfristige Folgen bei dem hatte und wie lange das Problem schon existierte. Das war dann eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte. Und dann hatte sich rausgestellt, dass das tatsächlich eine Ölvermischung war. Also es war zwar vom Hersteller wurde hingewiesen, ja, die sind mischbar, ne, das passt alles soweit so gut, aber was der natürlich nicht geprüft hat oder was die nicht geprüft haben, ob die Öle auch verträglich miteinander waren. Ne. Und jetzt muss es da halt irgendwelche Additive gegeben haben, die sich gegenseitig aufgehoben haben und das Luftabscheidevermögen hat sich halt so verschlechtert, dass du halt wirklich eine Schaumsuppe da drin nachher hattest. Ne. Und Getriebeschaden hat man zum Glück nicht. Man hat auch nicht wirklich was gehört, ne, aber zum Glück war da damals der Sensor sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass er sich gemeldet hat, war gar nicht ganz verkehrt an der Stelle. Ja. Habt ihr denn schon mal tatsächlich echte Schäden gesehen? Also habt ihr mal Bauteile in der Hand gehabt, wo ihr im Nachgang sagen könntet, ja, das war die Luft?
Ja, also typische Effekte, so wie du selber auch beschrieben hattest, ganz kurz, sind ja anormale Effekte, wie beispielsweise jetzt die Sensorwerte, die abdriften und dazu kommt dann eben, dass man eben die Ursachen beziehungsweise ja, mögliche Fehler dann zu spät entdeckt. Bei Pumpen sind es klassischerweise kavitierte Bauteile. Im Feld tatsächlich hatten wir auch schon öfter Fälle, wo es eben eher sekundäre Ursachen gab. Also beispielsweise ein defekte Dichtung, Leckagen beispielsweise, ungünstige Rücklaufwiedereinleitung, eben dann wieder durch Wiedereinplätschern zieht man sich die Luft auch wieder rein. Genau, und dadurch entstehen dann eben verschiedene Schäden dann auch in den Komponenten und Bauteilen. Genau, dann am Ende, also vielleicht nochmal zur Frage auch davor ganz kurz, das Gemeine an der ganzen Sache mit der Luft ist ja auch, dass es ein Teufelskreis ist im Prinzip. Also ich habe Luft im System, irgendwann fängt die Luft an zu oxidieren, die Viskosität ändert sich beispielsweise, ich brauche mehr Input oder ich habe einen größeren Verschleiß. Das heißt, es ist gar nicht so trivial am Ende zu entscheiden, in welchem System welches Luftverhalten zu welchen Schäden führt am Ende, weil es eben unterschiedlich ist. Es hängt beispielsweise vom Luftregime ab, von der Betriebsstrategie. Genau, aber hat eben unterschiedlichste Auswirkungen aufs System am Ende. Also nicht nur die Schäden, sondern eben auch Schäden, was das Thema Wirtschaftlichkeit angeht. Also Einbußen beim Gewinn beispielsweise, weil der Wirkungsgrad reduziert wird und so weiter.
Ja, klar. Ja.
Genau, also wir haben da beispielsweise auch schon so gesehen, dass gerade kleine Unterschiede im Luftgehalt in so einer Anwendung wirklich einen großen Einfluss nachher auf die Effizienz hatten. Und da kann man dann pauschal auch nicht unbedingt sagen, geringerer Luftgehalt ist unbedingt arg viel besser oder ein höherer Luftgehalt ist besser für so eine Effizienz, weil da halt Dichte, aber nachher auch das Fließverhalten eben da einen relativ großen Impact hat. Und
ja. Aber ich glaube, es ist ziemlich, ziemlich schwierig, pauschal für jede x-beliebige Anlage, für jedes x-beliebige System zu sagen, das ist zu viel oder das ist zu wenig. Ne? Und ich meine, für den Endanwender draußen ist natürlich das Problem, der weiß ja in der Regel gar nichts davon. Also der weiß vielleicht, okay, ich habe da Schaum, ich habe da irgendwie, hört sich's komisch an, ich habe da vermutlich Luft drin. Erstens, was sind die Folgekonsequenzen daraus und was ist denn jetzt zu viel oder was ist denn noch genügend oder was ist noch akzeptabel? Ich glaube, das ist die Herausforderung bei der Geschichte. Ne?
Genau, und in dem Fall ist halt wirklich so das Wichtigste, dass man halt überhaupt mal eine Möglichkeit hat, eine Messung zu machen. Ja. Da haben wir eben die passende Lösung dafür.
Ja, also wir sagen auch immer im Prinzip, eigentlich, wer nicht misst, rät am Ende. und Raten kann im Feld extrem teuer werden. Und ja, dafür muss man kein Controller am Ende sein.
Ja, das stimmt, ja.
Jetzt habt ihr ja vorhin gesagt oder am Anfang schon, dass das Geräusche ein Frühindikator sind. Also ich kenne jetzt natürlich das Thema, wenn es dann so diesen Diesel-Effekt, ne, wenn es richtig klopft, das ist ja schon ein Hinweis für Luft im System oder für Kavitation. Gibt es noch andere Geräusche, an denen man sowas feststellen kann, dass da viel Luft im System ist? Gibt es da irgendwelche Indikatoren?
Ja, also das Allerbeste ist auf alle Fälle, dass für einen Anwender, wenn der gar nicht weiß, wie sich Kavitation anhört, dann ist schon mal gut. Also dann hat er bisher einfach auch noch nie Probleme damit gehabt. Ja, eigentlich quasi tragen. Ja, also ganz typisch so Thema Pulsation, super starke Vibrationen oder halt auch, wie vorher schon gesagt, das richtige Schreien von so Hydraulikkomponenten und das eben oft auch im Hochlauf oder auch unter Last. Ja, ganz plastisches Beispiel, was wir so auch mal hatten, was wir so erstmal vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Da waren wir auf einer Feldmessung an einer Windkraftanlage und da war gerade in dem Schmierkreis am Getriebe eine Dichtung defekt. Und gerade durch diese Dichtung wurde saugseitig an der Pumpe nachher extrem viel Luft reingesaugt. Also da haben wir super hohe Luftgehalte gehabt. Und da haben sich tatsächlich dann auch Anwohner so in mehreren hundert Meter Entfernung dran gestört, dass diese Windkraftanlage so laut war.
Ja. Ach du liebe Güte.
Ja, ja. Okay.
Also wenn man das dann überhört, ne, dann...
Ja, aber das sieht man mal, was das auch für Konsequenzen haben kann, ne? Diese Luft in so einem Hydrauliksystem oder jetzt in so einem Getriebe, was das doch auch für eine Geräuschemission dann hat, was auch gerade in so einem Fall wie der Windkraftanlage natürlich auch für die Anwohner oder für die Umgebung massiv störend sein kann. Ne?
Das ist ja schon. Genau. Da war halt so dann das Thema, dass ein falscher Strägungswinkel am Getriebe, an der Verzahnung, in Überlagerung mit gerade diesem Dichtungsdefekt an so einem Radialwellendichtung nachher der Grund für so einen starken Lärm war.
Ja, Wahnsinn.
Und wenn du jetzt von Kavitation sprichst, oder wann sprichst du eigentlich von Kavitation und wann nur in Anführungszeichen von Luft in Öl?
Ja, genau. Also es sind eigentlich zwei unterschiedliche Themen. Das heißt, bei so einer Kavitation haben wir eigentlich eine Blasenbildung mit einer anschließenden Implosion von den Luftbläschen, das heißt von den Dampfblasen und der Flüssigkeit. Und das ist dann eben explizit, wenn halt lokal der Druck unter den Dampfdruck runterfällt. Und da kann es dann passieren, wenn gerade diese Implosion an der metallischen oder an der Gehäuseoberfläche oder an so einer Tragfläche nachher ist, dass da dann wirklich Material raus erodiert wird. Und da ist halt ein großes Problem, wenn das jetzt direkt an so einer Funktionsfläche ist, dann verliert die halt irgendwann die Funktion. Das heißt, die geht wirklich kaputt. Und wenn das jetzt dann quasi nur in der Flüssigkeit drin passiert, dann ist das ja für die Metalloberfläche erstmal gar nicht schlimm. Was aber halt trotzdem passiert ist, dass lokal extrem hohe Temperaturen entstehen. Gerade die hohen Temperaturen sorgen auch dafür, dass dieses Öl quasi thermisch oxidiert oder dass das dann lokal ein bisschen verbrennt. Und da haben wir halt irgendwann Probleme, dass uns die Filter zusitzen oder dass bei uns halt einfach das Öl die Funktion verliert. Auf der anderen Seite, gerade der zweite Fall, den du gemeint hast, wenn es keine so richtige Kavitation ist, das ist dann so eine Art Pseudokavitation, sagt man häufig. Das heißt, dass einfach halt an Kanten oder an so Drosselstellen die Luft, die ohnehin im Öl drin ist, ausgast. Das heißt, dass der gebundene Anteil von der Luft da rauskommt und das passiert halt schon bei relativ kleinen Unterdrücken. Praktisch hängt da aber dann wieder eigentlich beide miteinander zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt durch so eine Pseudokavitation eine Ausgasung im System habe und die Luft kommt aus dem System nicht mehr raus, dann passiert es halt bei Pumpen, dass beispielsweise der maximale Saugdruck reduziert wird und da dann halt doch wieder die richtige Kavitation entstehen kann.
Okay. Es ist schon so, wenn man das so sagen kann, vielleicht noch ein Wort dazu, gerade zum Thema Kavitation, weil das schon ein Wort ist, das öfter fällt oder Begriff. Und wir natürlich extrem viel Bindung auch dazu haben, beziehungsweise ja, uns beschäftigt das halt im Alltag öfter mal. Und zu Kavitation sagt man halt oft, was wir gemerkt haben, einfach nur Kavitation, wenn es halt eben mal laut wird. Aber wie der Lukas eben auch schon gesagt hat, man weiß eben nicht, sind es am Ende Dampfblasen, ist es neben am Ende ein Ausgasen, ist es Aeration oder, wie du auch eingangs gesagt hattest, Schaum beispielsweise oder eben eine Mischform am Ende. Und das ist schon wichtig zu wissen, was es ist. Also man muss eben messen, um das zu verstehen und die Ursache auch zu verstehen, weil es eben unterschiedlichste Gegenmaßnahmen gibt. Man kann jetzt nicht einfach nur sagen, ich habe einen Effekt und dafür habe ich die Gegenmaßnahme XY. Gerade beispielsweise das Temperaturthema ist extrem spannend. Also mit einer Temperaturanstieg beispielsweise oder einer Reduktion sind es nicht mehr die klassischen Fallen, die man eben denkt, dass Luftanteile schnell rausgehen, wenn die Temperatur hochgeht und das Öl bis dünner wird. Wir haben auch Messungen durchgeführt, wo genau das Gegenteil entstanden ist. Also ist ganz spannend und man sollte eben immer eine Messung heranziehen und auch zu verstehen, welche Gegenmaßnahmen man einführen sollte.
Spannend. Gerade, ihr habt vorhin so angesprochen, also der Lukas hat angesprochen, dass gerade dieses Thema an Oberflächen von Komponenten, dass es da zur Erosion kommen kann. Gibt es denn da kritische Komponenten in der Hydraulik, wo ihr sagt, das sind besonders schwierige Komponenten, die man berücksichtigen muss, wie Ventile oder Pumpenansaugung oder sowas?
Mhm. Ja, also wo sowas halt auftritt, das ist jetzt gerade bei dem Pumpenprinzip, was jetzt von Evamo beispielsweise hergestellt wird, wenn da irgendwo Kavitation auftreten würde, was jetzt natürlich nicht auftritt, dann wäre es eben beispielsweise im Hinterflügelbereich von Flügelzeil. Wenn jetzt aber irgendwo, keine Ahnung, bin ich an Ventilen unterwegs, dann kann das an den Ventilen auftreten. Wenn ich bei Zahnradpumpen bin, kann das quasi auch an den Verzahnungen dort eben stattfinden. Das ist ganz unterschiedlich. Ja.
Okay. Wir hatten da tatsächlich mal eine extrem interessante Situation, beziehungsweise eine Anfrage und eine Messung am Ende. Da ging es auch um Pumpen, um Schraubspindelpumpen sozusagen. Und da ging es um eine Anwendung, die sicherheitskritisch war im Maritimbereich. Also es waren U-Boote. Und da will man aus erklärbaren Gründen natürlich Geräusche unterdrücken. Also man möchte verhindern, dass da Geräusche entstehen, weil die im Zweifel dann eben auch anderen Impact haben, wenn da das U-Boot auf einmal laut wird wegen der Pumpe. Also das sind schon extrem interessante Use Cases, die wir da auch sehen. Also es ist nicht nur Automotive oder On-Road, Off-Road, wie ich es eingangs erzählt hatte, sondern wirklich Windkraftanlagen, Maritimumfelder, aber auch am Ende die Stickstoffe selbst.
Ja, klar, logisch. Ja. Ich hatte tatsächlich letzte Woche einen Kunden, der angerufen hat, dem haben wir zwei Motorpumpeneinheiten verkauft für die Schmierölversorgung einer Maschine. Und er hat dann angerufen und sagt, Herr Benk, ich habe hier zwei kaputte Pumpen, ich schicke Ihnen die zurück, die funktionieren nicht. Kann nicht sein. Pumpe, namhafter Hersteller, wurde getestet, bevor sie das Werk verlassen hat. Kann gar nicht sein, da ist irgendwas faul. Ne? Sagt er, hör zu, es brennt, ne? Die Anlage muss raus, wir haben ein Problem, was machen wir? Sag ich, per Express zurückschicken, da gucken wir sie an. Ja, wir gucken mal selber drauf. Ne? Zwei Tage später kamen dann Bilder. Jetzt hat sich bei der Welle der Pumpe hat sich so ein Sprengring gelöst und das Wellenlager, also die Wellendichtung, hat sich geringfügig angehoben, ne? Und durch den Spalt, der da entstanden ist, hat er einfach gar nichts mehr gezogen. Also der hat so viel Luft gezogen, die Pumpe hat so viel Luft gezogen, dass die gar kein Medium mehr angesaugt hat. Ne? Lösung des Problems, Dichtring reindrücken, Sprengring drauf, laufen lassen, funktioniert. Also eigentlich kleiner Fehler, große Ursache, da ging gar nichts mehr. Und hätte der die Pumpe noch länger betrieben, wäre sie logischerweise kaputt gegangen, weil sie trocken gelaufen ist. Ne? Also das war auch, man hat nichts gehört, man hat nichts gesehen, aber trotzdem haben wir Problem sozusagen mit Luft im Öl gehabt. In dem Fall eher nur mit Luft.
Ja, also war dann auch. Man auch immer empfiehlt, gerade wenn man relativ gut an so eine Anlage rankommt, dass man den Trall dann auch mal messen kann. Das heißt, quasi wie sich die Welle nachher dann auch im Betrieb wirklich bewegt. Das ist dann tatsächlich auch mal ein relativ guter Indikator, ob da irgendwie an so einem Radialwellendichtling irgendwo Luft reinkommen könnte.
Logisch.
Keine so tolle Messung hat.
Ja, ja, verstehe, ja. Jetzt mal eine ketzerische Frage, ne? Jetzt nehmen wir mal an, ich habe keinen offensichtlichen Schaden im Hydrauliksystem, ich habe keinen Schaum, ich habe keine Geräusche, alles läuft super toll, ne? Da kann ich doch davon ausgehen, dass ich auch keine Luft im Öl habe, oder?
Nee, eigentlich tatsächlich nicht.
Warum nicht? Ich habe keinen Schaum, ich habe keine Geräusche, es läuft doch alles.
Ja, Nee, also tatsächlich, eigentlich immer, wenn wir eine Umwälzung irgendwo haben, dann haben wir Luft. Also mal mehr, mal weniger. Aber eigentlich haben wir da tatsächlich immer Luft.
Also kann man schon pauschal sagen, wir haben immer Luft im System. Das geht gar nicht anders, ne?
Ja, also gerade vor allem bei Hydraulikflüssigkeiten, da haben wir halt auch einen gewissen Anteil gebundene Luft im Öl. Also ich würde sagen, dass wir da irgendwo dann über Unterdrücke gerade diese gebundene Luft nachher wird raussaugen aus dem Öl quasi. Und wichtig ist halt an so einer Position eigentlich immer, dass wir wissen, in was für Grenzbereichen wir arbeiten. Und wenn wir jetzt da für einen Kunden irgendwo eine Optimierung machen wollen, dann kommt es halt immer drauf an, was haben wir denn überhaupt für Zielgrößen, auf die irgendwo was optimiert werden sollte. Das heißt, wollen wir jetzt die Effizienz von der Gesamtanlage verbessern? Wollen wir die Lebensdauer optimieren? Und da halt dann explizit drauf eingegangen, die Lebensdauer vom Öl oder halt vom Fluid an sich oder von der Applikation. Das sind immer zwei unterschiedliche Punkte. Wollen wir an der Temperatur beispielsweise was ändern? Und genau da liefert dann eigentlich unsere Messung mal den richtigen Hebel, um so eine Systemoptimierung überhaupt mal durchführen zu können.
Wenn du gerade Grenzwerte ansprichst, habt ihr irgendwie so einen Grenzwert im Kopf, wo ihr sagt, da gibt es einen Standardwert, den wir im Öl haben, oder sind die wahnsinnig unterschiedlich?
Ja, also Grenzwerte an sich, so wie man es eben aus der Analyse kennt, beispielsweise Partikel, ist ein extrem spannendes Thema bei Luft, aber auch extrem herausfordernd, weil es eben nicht diese universellen oder quasi universelle Normgrenzen gibt, wie es beispielsweise bei der ISO 44.06, die jeder kennt. Also wir haben eine extrem breite Datenbasis mittlerweile durch unsere Projekte und Messkampagnen, die wir gefahren haben. Wir können also ganz grob sagen, in welchen Systemen die Luft sich wie verhält, in welcher Betriebsstrategie. Aber man muss sich das wirklich stark anwendungs- und systemspezifisch anschauen. Und genau, wir arbeiten eben daran, genau das Thema in den Vordergrund zu rücken, weil auch oft das Thema beispielsweise Kontamination beispielsweise ein gutes Beispiel ist. Man spricht immer von Partikeln, man spricht immer von Wasser, aber Luft sieht man in jedem zweiten, dritten Artikel, wenn es um Kontamination geht. Und wir versuchen das eben generell, das Thema Luft in Öl, mehr in den Vordergrund zu rücken, mehr ins Rampenlicht zu rücken sozusagen und auch eben mit unserer Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben, da dann auch Grenzwerte beispielsweise oder zumindest Empfehlungen auch zu geben.
Jetzt nochmal ketzerisch zu meiner Frage zurückzukommen. Jetzt nehmen wir mal an, das System schaut soweit gut aus. Ich habe keinen Schaum, ich habe keine Geräusche. Wie könnte ich denn, wenn ich jetzt keine Sensorik oder sowas habe, wie könnte ich denn feststellen, ob ich dennoch Luft in Öl habe und sag mal, vielleicht dann doch irgendwelche Auswirkungen am Öl habe und die aber gar nicht gesehen habe?
Ja, also wie ganz am Anfang schon mal angemerkt, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel Probleme, dass bei mir eine Regelung nachher vielleicht nicht mehr so 100% funktioniert, dass eine Ventilstellung nachher sich irgendwo verändert. Wir haben halt gerade durch den Luftanteil haben wir eine extrem große Änderung von der Wärmeleitfähigkeit nachher auch von unserem Hydraulikfluid. Und genau das hat nachher auch einen großen Impact, wie beispielsweise bei uns die Kühlstrategie nachher funktioniert oder wie auch die Heizung funktioniert. Das heißt, wenn ich habe Heizstäbe in meinem Heizaggregat drin und da kommt jetzt extrem verschäumtes Öl nachher hin, dann bekomme ich die Wärme, die ich an der Stelle lokal halt herstelle, die bekomme ich da gar nicht weg. Und so kann es dann halt auch passieren, dass mein Öl in extrem kurzer Zeit beispielsweise schwarz oder halt richtig dunkel wird, dass ich da halt wirklich optisch auch sehe, was für Probleme ich da dann teilweise mir durch Luft erhole. Also es kommt total auf den Sonderfall an und man muss es einfach explizit anschauen.
Ja, und wenn ich da vielleicht einen Punkt ergänzen könnte, du hast jetzt gerade anfangs erwähnt gehabt, wenn man jetzt beispielsweise keine Sensorik hat, das würde ich mal auch dazu packen, aber die Frage ist auch, die wir auch öfter immer hören, ist, soll ich jetzt nur zum externen Labor gehen, soll ich auf meine Sensoren vertrauen, soll ich beides verbinden, gibt es auch noch konventionelle Methoden beispielsweise, um Luft aus dem System zu bekommen am Ende Und wir denken eben, dass es keinen universellen Sensor beispielsweise gibt oder Messtechnik, die das eine definieren kann. Man muss immer beide Perspektiven mit reinbringen, also sowohl das Labor als auch die Inline- oder Online-Sensorik, um dann eben auch das Thema Luft in dem spezifischen System zu verstehen. Mhm. Also es gibt Schallhebel, das ohne Sensoren zu machen, aber wie gesagt, also messen raten wir auf jeden Fall immer, um zu verstehen, was eben auch die Ursache ist am Ende. Wir sprechen da wirklich mit unterschiedlichsten Experten, die beispielsweise auf der ICG letztes Jahr, auf der Konferenz für International Conference on Gears, haben wir auch mit Experten gesprochen, die witzigerweise gesagt haben, jetzt haben wir 100 Jahre lang die Zahnräder angeschaut, jetzt schauen wir uns mal genau das Öl an, beziehungsweise den Schmierstoff. Also da merkt man auch, ja, was eine Vielfalt es gibt, mit dem Thema Luft und Luftverhalten oder Luftdistorsion umzugehen, fällt am Ende auch.
Na klar, logisch. Und das bestätigt meine Aussage, ich sag mal, wenn ich gar nichts mache, dann sage ich meinen Kunden immer, einmal im Jahr muss ich eine Ölprobe ziehen. Ne? Und wenn dann da was bei rauskommt, dann gibt es ja schon erste, sage ich mal, Vermutungen seitens des Öllabors, wenn du dann ein gutes Labor hast. Und dann kann man vielleicht auch ansetzen, dass man sagt, okay, müssen wir uns mal genauer unter die Lupe nehmen. Aber das Problem ist ja tatsächlich, dass manch einer ja gar nichts macht. Also weder eine Ölprobe noch sonst irgendwie was. Und dann, wenn dann Monate oder Jahre später der Schaden kommt, dann ist das erschreckend groß dann. Ne?
Ja, und vor allem nur, weil was funktioniert, heißt es ja nicht, dass es nicht besser funktionieren könnte.
Ja. Das ist es, ja.
Genau. Das ist es. Ja, also das ist ja das, was ich eingangs auch erwähnt hatte. Es geht nicht immer um die Ausfälle und Kosten, sondern eben auch die Gewinneinbußen am Ende. Auch ein extrem spannendes Thema.
Aber ich möchte trotzdem nochmal auf das Thema Ausfälle kommen und Schäden, weil das halt auch ein Thema ist, das mich halt als Hydraulik-Service, also wir machen ja auch Service im Hydraulikbereich, und da ist natürlich die Frage nach den Schäden immer interessant. Was sind denn jetzt die gefährlichsten Folgen von Luft im Öl? Also was kann das bedeuten für die Komponenten? Also wir haben über das Thema Kavitation gesprochen, aber gibt es da noch andere Schäden oder Probleme, die auftreten können?
Also gerade durch Luft im Öl, meinst du jetzt?
Ja, genau.
Ja, also beispielsweise Oxidation, ja. Also wenn ich jetzt nicht die mechanischen Komponenten anschaue, sondern mein Öl an sich, habe ich ja durch den Luftkontakt immer einen Kontakt zum Sauerstoff. Und der Sauerstoff, der ist halt in dem Fall genau die Größe, die nachher die Oxidation bereitstellt. Das heißt, kennt jeder aus dem Alltag, keine Ahnung, ich mache meine Banane auf und die Banane wird braun. Ja, das ist ein Oxidationsprozess. Und exakt dasselbe passiert beim Öl. Ja, das heißt, je mehr Kontaktoberfläche ich nachher zwischen meinem Öl und der Luft, das heißt dem Sauerstoff, habe, umso größer ist eigentlich mein Risiko, dass da eine beschleunigte Oxidation stattfindet. Und diese Oxidation sorgt halt dafür, dass meine mechanischen Eigenschaften vom Öl wesentlich schlechter werden. Das heißt, dass eine Viskosität ansteigt, dass die Tragfähigkeit halt nachher von dem Öl verschlechtert wird, dass die Wärmeabfuhr in meinem System nachher schlecht wird, und das sind eigentlich so extrem große Risiken, die da halt passieren. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt gerade die Tragfähigkeit angesprochen habe, bin ich in meinem Getriebe und habe da im Zahnkontakt auf einmal 50% Luft, wo davor halt Öl war. Mhm. Also, dass die Luft keinen Schmierfilm bereitstellt, ist eigentlich klar.
Ja, das stimmt.
Das ist klar, ja.
Aber das heißt dann für mich, wenn mein Öl aussieht wie so eine reife Banane, dann wird es langsam Zeit, mal eine Analyse zu fahren.
Alte Regel, Finger reinstecken und abschlecken. Wenn es komisch schmeckt, dann wegkippen. Dann nein, machen wir nicht.
Nicht mehr essen auf alle Fälle.
Habt ihr noch Beispiele aus der Praxis, wo sich gezeigt hat, dass die Konstruktion eigentlich richtig war oder gut war, aber dass das Ölverhalten oder Luftverhalten dann das Problem verursacht hat? Gibt es da noch irgendwelche Highlights aus eurer Erfahrung, die ihr da feststellen konntet?
Also was wir definitiv immer feststellen, auch zu unserem Glück teilweise, ist, dass sich eben oft eben das Thema Geometrie angeschaut wird oder die Mechanik, aber meistens eigentlich überhaupt gar nicht das Thema Luft und Öl. Deswegen, wir kommen eben im Prinzip oder kommen in das Gespräch und Diskussion auch um das Thema oder zu dem Thema zu sensibilisieren und eben erstmal die Schäden vorab zu vermeiden, sag ich mal, oder zu in Prävention zu gehen.
Okay. Ja, genau. Oder wenn man jetzt beispielsweise anschaut, die Konstruktion war schon mal spitze, das heißt, der Rücklauf in mein Tanksystem passt, die Absaugung passt, wie das Design von meinen Komponenten ausschaut, passt auch. Aber nachher habe ich einfach bei der Inbetriebnahme und der Steuerung von meinem System irgendwo ein paar kleinere Fehler gemacht. Das hatte David vorher beispielsweise das Thema angesprochen, Temperatursensitivität vom Luftabscheidevermögen von Ölen. Was wir halt echt häufig sehen, ist, dass bei so einer Temperaturregelung die Hysterese-Abstände, das heißt die Temperatur, ab der ich kühle und die Temperatur, ab der die Kühlung wieder abgeschalten wird, dass das einfach so große Unterschiede sind. Und wir haben halt teilweise so ein Verhalten von den Ölen, dass die halt bei einer höheren Temperatur besser Luft abgeben können oder schlechter, beziehungsweise andersrum. Und genau sowas bestimmt dann nachher eigentlich, wie mein System wirklich performt. Mhm. Da ist dann tatsächlich nicht die Konstruktion, das heißt wirklich die mechanische Ausprägung von meiner Gesamtapplikation dafür verantwortlich, sondern nachher die Steuerung. Und wenn man so eine Steuerung gezielt anpasst und halt auch ein Messsystem hat, um diese Steuerung nachher zu optimieren, dann haben wir da einfach gewonnen.
Genau, oder beispielsweise für als ein letztes Beispiel, um ein bisschen weg von Hydraulik zu kommen oder von Getrieben, ist auch das Thema Filtertechnologie beispielsweise auch sehr interessant, weil man da ja eben schaut, dass man die Maschenweite so auslegt, dass beispielsweise Partikel beispielsweise nicht durchgehen, also dass die Partikel rausgefiltert werden und man damit kein Problem bekommt. Auf der anderen Seite kommt es dann eben aber auch dazu, wenn man zu hohe Luftanteile hat oder beispielsweise ja zu hohe Strömungsgeschwindigkeit, dass eben durch die Luftblasen dann auch Partikel wieder ins System kommen. Also die Luftblasen catchen im Prinzip oder covern einmal so Partikel und drücken die durch die Masche von der Filterlösung. Das heißt, man muss auch da eben dann schauen, da ist immer das Thema, wie lege ich meine Maschenweite aus oder was ist überhaupt das Ziel am Ende und an welcher Stelle möchte ich auch messen am Ende.
Genau, und sowas ist dann halt, wenn ich jetzt den Nebenstromfilter Anlage habe, da ist das dann relativ easy, dass ich jetzt meine Prozessparameter, also halt den Volumenstrom durch den Nebenstromfilter anpasse, relativ easy sowas zu machen. Wenn jetzt aber im Hauptstrom unterwegs bin, da habe ich extrem variable Prozessbedingungen und da ist sowas dann halt schon schwierig zu beherrschen. Ja.
Also ich finde das Thema total interessant und deswegen noch vielleicht zum Abschluss noch eine etwas provokante Frage. Kann Luft ins Hydrauliksystem kommen, auch wenn von außen gar keine Luft eindringen kann? Ihr habt vorhin schon mal kurz was angedeutet mit Umwälzung, aber könnt ihr da noch zwei Worte dazu sagen?
Ja, genau. Also wir haben ja über das Thema gelöste, gebundene Luft gesprochen, dass auch eigentlich Luft immer drin ist im Fluid. Entstehen kann oder sichtbar wird es dann eben durch beispielsweise Betrieb, Druckwechsel, wie Lukas gesagt hat, auch Temperatur. Und das fühlt sich dann eben auch oft so an, als würden die Blasen aus dem Nichts kommen. Das sieht man dann eben auch über unsere optische Messtechnologie ganz gut, wie dann eben die Luftblasen dadurch auch sichtbar gemacht werden, die vorher gar nicht sichtbar waren. Das heißt, wir haben eigentlich immer Luft drin, auch wenn es jetzt eben nicht durch ein Plätschern kommt, dass man das eben dann, dass es sichtbar wird, sondern eben beispielsweise durch Druckunterschiede, die entstehen im System.
Spannendes Thema. Also ich finde es wirklich total interessant, weil man das Thema gar nicht so auf dem Schirm hat. Klar, Kavitation, das kennt so ziemlich jeder Hydrauliker, aber ich glaube, was die ganze Luft im Öl so für Konsequenzen hat und für Auswirkungen hat, ich glaube, das ist gar nicht so, hat gar keiner so auf dem Schirm, meiner Meinung nach. Oder Lars, wie siehst du das?
Tatsächlich auch spannend, da muss ich echt gestehen. Und ich glaube, wir müssen da nochmal eine zweite Folge abdrehen, weil sonst sprengen wir den Rahmen dieses
Podcasts
und die Hörer knicken uns weg. Ne? Ja, also super spannend. Was ich vor allem jetzt für mich nochmal mitgenommen habe, ist das Thema mit der Temperatur. Also dass das Luftabscheidevermögen sozusagen je nach Temperatur variiert. Ich meine, für mich jetzt in meiner Branche, wir sind in der Industrie zu Hause, spielt das nicht so groß eine Rolle. Ne? Wir haben nahezu konstante Temperaturen bis auf Sommer, Winter. Aber ich denke, im mobilen Maschinenbereich, da ist es natürlich super spannend. Und da wäre natürlich auch die Frage an die Ölprofis da draußen, na, wie wird denn so ein Öl, so ein Mehrbereichsöl ausgelegt? Weil die sind ja schon von den Temperaturen her ein bisschen weiter wie der Industrieöl. Aber ob da das Luftabscheidevermögen im Detail dann für den Anlagenbetreiber nachher wirklich betrachtet werden kann und ohne Sensorik sich es eh nicht. Also super spannend, finde ich echt spannend.
Ja, definitiv. Ja, ich denke, dann sind wir durch, Lars, oder?
David, dann sind wir durch, genau.
Ja, vielleicht genau, wo man das Ganze sehen kann, wäre vielleicht ganz interessant. Also es ist natürlich, wie du es selber gesagt hast, gerade ein Thema, das noch erklärt werden muss. Deswegen bieten wir da beispielsweise auch immer gerne Pilotmessungen an, um sozusagen zu schauen, welchen Value hat es überhaupt auch für den Interessenten, der vielleicht das Thema Luft in Öl noch gar nicht so durchstiegen hat. Und wir sind eben auch dieses Jahr auf einigen Konferenzen und Messen, also beispielsweise die kommende Analytica in München, Ende März, Lubricant Expo hattest du angesprochen gehabt. Genau, von daher, da sind wir unterwegs, auch auf der DryTef, die ja auch bekanntlich für eine Fachkonferenz eben für Getriebe und Antriebstechnologie ist.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank für das angenehme Gespräch, David und Lukas. Wir werden auf jeden Fall eure Kontaktdaten, eure Webseite in den Shownotes verlinken. Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen haben, können sie dann direkt sozusagen mit euch in Kontakt treten. Vielleicht haben wir ja das Interesse geweckt. Ich hoffe, wir haben wieder eine schöne Folge abgeliefert und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind zufrieden mit uns und wünsche viel Spaß und sage in die Runde besten Dank und einen schönen Donnerstag noch.
Dankeschön. Danke. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.